Hallo, ich bin Emmy und ihr hört den Babelli-Podcast. Heute geht es um HPU, die Hämopyrrolactamurie. Ein Begriff, der für viele erstmal neu ist, aber für manche ein fehlendes Puzzleteil sein kann, wenn es um ihr Wohlbefinden geht. Denn HPU ist eine Stoffwechselbesonderheit, bei der Körper vermehrt wichtige Mikronährstoffe wie Zink, Vitamin B6 und Mangan verliert. Und genau diese Nährstoffe spielen eine zentrale Rolle für Energie, Nervensystem, Hormone und viele weitere Prozesse im Körper. Deshalb gehe ich in dieser Folge mit der Diplom-Ingenieurin für molekulare Biotechnologie Sonja Schmitzer ins Gespräch. Und wir schauen uns an, was ist HPU eigentlich genau, welche Symptome können darauf hindeuten und warum sind Mikronährstoffe dabei so entscheidend, was ist eigentlich, wenn ich HPU habe und schwanger bin. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Diese Folge wird unterstützt von Nipp und ich möchte euch kurz die Nipp-Schnuller Made in Germany vorstellen. Wenn man stillt und trotzdem einen Schnuller nutzen möchte, ist einem vor allem eins wichtig: dass es sich für das Baby natürlich anfühlt. Genau da kommt der Nipp Sherry ins Spiel. Der ist rund geformt, super weich und fühlt sich für Babys fast so an wie die Brust. Durch den flachen Saugehals wird der Kiefer entlastet. Das ist gerade für die ganz kleinen Babys richtig angenehm. Das Saugteil besteht aus Naturkautschuk, Latex und ist extra weich. Es gibt sogar eine Newborn-Variante für die ersten Wochen. Und 94% der Hebammen aus einem großen Hebammentest haben den Sherry weiterempfohlen. Das fanden wir ziemlich überzeugend. Wenn ihr nicht der Typ Naturkautschuk seid, dann schaut euch den Nipp Butterfly aus Silikon an. Der hat einen extra schmalen Hals, liegt dank seiner symmetrischen Form immer richtig im Mund und lässt sich auch gut mit dem Stillen kombinieren. Das große, luftige Schild sorgt dafür, dass die Haut gut atmen kann. Weniger Druckstellen, weniger Gereiztheit. Beide Schnuller gibt's in verschiedenen Größen, passend zum Alter eures Babys. Schaut sie euch einfach mal an. Alle Infos findet ihr bei Nipp und in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Babelli-Podcast-Folge. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Hallo Sonja.
Hallo, danke, dass ich da sein darf. Freue mich auch.
Ich freue mich total, heute mit dir über ein ganz besonderes Thema zu sprechen, nämlich HPU. Und ich selber habe von dieser Stoffwechselstörung vor noch nicht allzu langer Zeit das erste Mal gehört. Und vielleicht geht es unseren Zuhörenden ähnlich, dass sie sagen, HPU kenne ich gar nicht, was ist das eigentlich? Und wir wollen uns heute nochmal ganz speziell auf HPU in der Schwangerschaft konzentrieren. Aber bevor wir gleich drüber sprechen, will ich es einmal ausgesprochen haben. HPU heißt nämlich eigentlich, mal gucken, ob ich es jetzt richtig hinkriege, Hämopyrrolactamurie?
Richtig, ja. Super. Genau.
Was ist denn das eigentlich und was steckt dahinter?
Ja, das erkläre ich sehr gerne. Also Hämopyrrolactamurie, von diesem Uri kann man schon ableiten, irgendwas ist da im Urin, was da ausgeschieden wird. Und das ist ein Molekül, das falsch gebildet wird. Und zwar geht's um das Molekül Häm. Häm kennen die allermeisten vom Hämoglobin. Da hat es jeder schon mal im Biounterricht gehört. Hämoglobin ist ja das Molekül, was den Sauerstoff durch unseren Körper transportiert. Da ist also das Häm quasi mit verbaut. Häm ist aber noch an ganz, ganz vielen anderen essentiellen Stellen im menschlichen Körper mit verbaut. Das ist so essentiell, dass wenn wir das gar nicht herstellen können, dann sind wir gar nicht lebensfähig. Und wenn man jetzt von der HPU betroffen ist, dann kann man dieses Molekül Häm teilweise nicht richtig aufbauen. Das kann man sich so vorstellen, das ist wie so ein großer Ring und der wird in mehreren Schritten im Körper aufgebaut und am Ende muss dieser Ring geschlossen werden. Und bei manchen Molekülen gelingt dann dieser Ringschluss nicht richtig. Und dann wird aus einem sehr guten, nützlichen Molekül eins, das giftig ist. Das ist giftig für unsere Nerven. Und das ist quasi schon das erste Problem, wenn man eine HPU hat. Man baut selber ein Molekül, was für den Körper nicht gut ist. Und der Körper will das dann wieder loswerden und muss das erstmal wasserlöslich bekommen. Und ja, der ganze Komplex wird dann über die Nieren und den Urin ausgeschieden. Und das ist das, was man in so einem HPU-Test messen kann. Und jetzt haben wir damit quasi ein Teilproblem der HPU. Wir haben aber noch ein anderes Problem. Und zwar geht mit diesem falsch gebauten Häm ein ziemlich großer Mikronährstoffverlust einher. Man ist sich noch nicht so ganz einig, wo dieser Mikronährstoffverlust herkommt. Komme ich auch gleich nochmal dazu, dass die HPU noch nicht so richtig gut erforscht ist. Was wir aber wissen ist, dass Menschen, die davon betroffen sind, oft einen sehr ausgeprägten Zink- und B6-Mangel haben und ganz, ganz häufig einen ziemlich bunten Strauß an Symptomen mit sich bringen.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie äußert sich das denn eigentlich? Weil du hast uns jetzt gesagt, es ist quasi eine genetische Fehlbildung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Genetisch ist man sich auch noch nicht so ganz sicher.
Okay.
Es gibt leider extrem wenige wirklich verlässliche Daten dazu. Wir sehen, dass das Phänomen ganz oft familiär gehäuft auftritt, was natürlich so eine genetische Komponente vermuten lässt, aber gesichert ist es heute noch nicht.
Okay, also bleiben wir dabei. Ein Molekül ist falsch gebildet und dann äußert sich das Ganze wie? Weil das ist nämlich sehr interessant, weil ich glaube, das kennen ganz, ganz viele Frauen.
Ja, also das Hauptsymptom, was nahezu alle HPUler betrifft, ist Erschöpfung. Und ich meine damit jetzt nicht so eine Erschöpfung, die oft im ersten Trimester von der Schwangerschaft auftritt, die durch andere Dinge ja gut erklärbar ist, sondern eine Erschöpfung, die schon vor der Schwangerschaft da war, die so massiv oft ist, dass sie durch, ich schlafe jetzt mich einfach mal richtig aus, nicht mehr zu beheben ist. Also ganz häufig haben die Betroffenen Probleme, ihren Alltag noch richtig bewältigen zu können. Zu dieser starken Erschöpfung kommen oft noch andere Themen. Also selten hat man mit einer HPU nur ein einziges Symptom, sondern man hat oft, ich nenne es gerne einen bunten Strauß an Symptomen. Neben der Erschöpfung ist es in vielen Fällen eine Hochsensibilität, die jetzt nicht unbedingt ein Symptom ist, aber wo man sich dann mal vielleicht auch noch besser mit einordnen kann. Also, dass man sehr, sehr feine Antennen für seine Umwelt hat, dass man oft die Bedürfnisse der anderen sehr gut spüren kann, dass man einen Raum betritt und eine Stimmung spüren kann. Das ist ganz häufig bei Menschen mit HPU und aber eben auch einige gesundheitliche Themen, wie zum Beispiel Migräne, Reizdarm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, aber auch Ängste, Panikattacken. Histaminintoleranz wird häufig mit diagnostiziert. Die Schilddrüse ist ganz oft mit betroffen, sehr häufig in der Unterfunktion, manchmal kombiniert mit Hashimoto. Wir haben aber auch das andere Phänomen der Überfunktion der Schilddrüse. Und dann im Autoimmunbereich ist es dann Morbus Basedo. Also wir haben vielfältige Achsen und Organsysteme, die gestört sind, unter anderem auch zum Beispiel die Hormonachse. Wir haben ganz, ganz oft bei Frauen mit HPU schon lange vor der Perimenopause, also vor den Wechseljahren, einen Progesteronmangel und einen Östrogenüberschuss. Das ist so das typische Bild eines HPUlers, kombiniert mit einem Nervensystem, das ziemlich am Rand läuft, würde ich jetzt mal sagen. Also HPUler haben häufig ein dysreguliertes Nervensystem, beschreiben das auch oft so, dass sie eigentlich total erschöpft sind, aber innerlich immer so hochgedreht und hochgefahren, dass sie ganz schlecht zur Ruhe kommen können. Und es ist nicht so, dass man den ganzen Strauß an Symptomen haben muss. Jeder pickt sich da so ein bisschen das raus, wo der Körper eben seine beliebtesten Schwachstellen hat, aber charakteristisch ist eben, dass man nicht nur ein Symptom hat, sondern viele und oft laufen vor allem die Frauen dann von Arzt zu Arzt, suchen Hilfe und werden eigentlich dort oft eben nur auf die Symptome behandelt.
Ja, das ist ja ganz oft so. Und ich habe jetzt gerade daraus auch gehört, es ist einfach ein buntes Potpourri an Symptomen von, hast du es gesagt, Erschöpfung bis Schilddrüsenunterfunktion, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also es ist sehr, sehr viel dabei. Und jetzt hast du gerade gesagt, es betrifft meist Frauen. Ich hatte irgendwas gelesen von 10%. Ist das so viel?
Das ist eine ganz vage Schätzung. Wir haben keine wirklich verlässlichen Daten. Ich denke, von den Frauen, die chronische Gesundheitsprobleme haben, in dem Spektrum, das ich jetzt eben beschrieben habe, da würde ich schätzen, ich habe auch keine empirischen Daten dazu, dass es da sogar mehr als 10% sind. Und es sind auch Männer betroffen. Männer gehen aber oft anders mit ihren gesundheitlichen Themen um. Wir sehen das ja auch oft in Familien. Ja, da sind die Gesundheitsmanagerinnen eigentlich fast immer die Frauen.
Ja.
Männer sind durchaus auch betroffen. Aber ja, glaube ich, gehen das Thema eben oft nicht so an wie Frauen. Aber das ist, also es ist kein reines Frauenthema, aber ja, Frauen
hören ein bisschen besser auf sich und gucken vielleicht mal,
genau,
eher, was
genau
ist mit mir los.
Das will ich so sagen.
Und jetzt hast du es immer schon so ein bisschen vorsichtig angesprochen, das Thema. Warum ist das denn in der Schulmedizin so ein bisschen umstritten?
Ja, weil wir keine wirklich aussagekräftige Datenlage dazu haben. Wir haben eine dünne Studienlage und die ist auch schon sehr alt. Die stammt nämlich aus den 1960er, 70er Jahren. Da ist es in Amerika und in Kanada quasi erstmals entdeckt worden, dass es Menschen gibt, die diesen Komplex mit dem Urin ausscheiden. Und dann hat man das damals näher untersucht und hat die These aufgestellt, dass dieser Komplex, der da ausgeschieden wird im Urin, Vitamin B6 und Zink bindet. Das hat sich aber über die Jahre dann gezeigt, dass das wahrscheinlich nicht die richtige Grundthese war. Man geht jetzt heute davon aus, dass durch dieses falsch gebildete Häm im Körper ein hoher sogenannter oxidativer Stress entsteht. Das ist ein ziemlich abstrakter Begriff. Oxidativer Stress, das kann man sich bildlich so vorstellen wie Rosten von innen.
Oh.
Und ich glaube, das zeigt auch, also wenn man von innen rostet, dann hat man einfach zahlreiche Probleme im Stoffwechsel. Und das erklärt eben auch diesen ganz bunten Strauß an Symptomen, der da oft eben mit einhergeht mit der HPU. Also die Grundfrage war ja jetzt aber, warum ist es in der Schulmedizin eigentlich nicht bekannt? Also ich glaube, zum einen ist es diese dünne Datenlage. Und dann haben wir einfach das Thema, dass danach keiner mehr so richtig darüber geforscht hat, ja. Wenn sich das keiner mehr anguckt, dann kann die Datenlage natürlich auch nicht stabiler werden.
Mhm.
Und wir haben eben ja niemanden, der sich da auch finanziell, den das finanziell interessiert, denn man therapiert eine HPU auf Mikronährstoffbasis. Mikronährstoffe kann man sich nicht patentieren lassen. Das bedeutet, welcher Konzern hätte denn ein Interesse, da Millionen in Studien reinzugeben, wenn hinten raus kein Gewinn zu erwarten ist? Das ist verständlich aus Konzernsicht. Für die Betroffenen ist es sehr, sehr schade. Und es hat einfach zur Folge, dass HPU nirgendwo gelehrt wird. Das ist weder Teil des Medizinstudiums noch Teil einer Facharztausbildung. Es wird nicht mal in Heilpraktikerschulen gelehrt. Also alle, die sich darüber informieren möchten, die müssen das quasi aus privatem Interesse machen und sich da privat fortbilden.
Also ich sitze hier und kann wieder nur fassungslos meinen Kopf schütteln. Aber ja, in so einer Gesellschaft leben wir leider, dass da nicht weiter geforscht wird. Jetzt lass uns mal kurz auf diesen Mikronährstoffverlust gucken. Du hattest das schon angesprochen. Es dreht sich dabei um Zink und B6. Quasi mit einer HPU oder mit einer diagnostizierten HPU hat man einen Zink- und B6-Mangel. Deshalb dann auch die ganzen Symptome, die du schon beschrieben hast. Ist das so? Kann man das so sagen?
Ja, ich glaube, das ist so die Eingangstür in die HPU. Ich glaube, der Mangel, der direkt aus diesem Hämmproblem entsteht, ist ein B6- und ein Zinkmangel. Und Aus diesen Mängeln B6 und Zink resultieren jetzt aber noch vielfältige andere Mikronährstoffmängel, sodass wir, wenn wir einen HPUler ins Labor schicken und da mal ordentliche Tests machen, die man so normalerweise beim Hausarzt auch nicht als Kassenleistung bekommt, dann sehen wir oft ganz vielfältige Mikronährstoffmängel. Lass mich das gerne mal an einem Beispiel kurz erklären.
Ja, gerne.
Wenn ich einen B6-Mangel habe, dann kann ich nicht ausreichend Magensäure bilden. Und Magensäure ist ja die erste wichtigste Stufe in unserer Verdauung. Das heißt, das Essen gelangt in den Magen und muss da erstmal klein gehäckselt werden. Magensäure ist zum Beispiel unglaublich wichtig, um Eiweiße verdauen zu können. Und wir müssen Eiweiße verdauen, damit wir aus den Bausteinen vom Eiweiß, aus der Nahrung, wieder körpereigenes Eiweiß aufbauen können. Ja, gerade zum Beispiel boomt ja Eiweiß, überall gibt's Protein, ja, in Hülle und Fülle. Wenn ich aber nicht genug Magensäure habe, und das ist auch ein Phänomen, was schulmedizinisch nicht wirklich bekannt ist, da kennt man ja nur das Phänomen, jemand hat zu viel Magensäure, deshalb boomen diese Magensäurehämmer so. Es gibt aber ganz viele Menschen, die haben zu wenig Magensäure und es fühlt sich oft genauso an, wie zu viel Magensäure zu haben, weil wenn ich zu wenig habe, dann habe ich viel Magensaft und wenn der in der Speiseröhre aufsteigt, habe ich auch so ein Gefühl von Sodbrennen.
Also es lässt sich ganz schwer differenzieren. Okay.
Ich merke es aber zum Beispiel, wenn ich Eiweiß nicht gut verdauen kann, das ist ein Hinweis drauf, dass ich zu wenig Magensäure habe.
Okay.
Wenn ich das habe, zu wenig Magensäure durch den B6-Mangel, dann rutschen wir jetzt mal eine Etage weiter. Nach dem Magen kommt der Dünndarm. Dann habe ich ganz viele unverdaute Speisereste und auch Mikroben, die nicht richtig abgetötet wurden durch die Magensäure. Die rutschen weiter in den Dünndarm. Und dann kann es sein, dass ich eine sogenannte Dünndarmfehlbesiedlung bekomme. Im Dünndarm sind eigentlich ganz wenige Bakterien beheimatet. Und wenn mein Milieu da nicht stimmt, also wenn der pH-Wert da nicht stimmt, dann können sich da Bakterien vermehren, die da eigentlich gar nicht hingehören. Und der Dünndarm ist auch der Teil der Verdauung, wo die allermeisten Nährstoffe vom Darm in die Blutbahn übergehen. Und wenn ich hier ein Problem sitzen habe, dann kann ich die Nährstoffe, die Vitamine, die Mineralien aus meiner Nahrung gar nicht mehr richtig in meinen Stoffwechsel bringen. Und da sehe ich schon, aus einem einfachen Vitamin B6-Mangel kann ein ziemlich großes Problem erwachsen, weil ich einfach meine Nahrung gar nicht mehr richtig aufspalten kann. Und dann ist aus einem kleinen Problem auf einmal schon ein ganz großes geworden.
Ich finde es gerade ganz krass. Es ist ja jetzt nur ein einziger Stoff, den du benannt hast, nämlich B6. Und dann so eine Verkettung hintereinander weg, was das mit meinem Körper auch macht.
Ja, das ist wirklich, genau. Ja, und um jetzt nochmal auf das Thema mit der Schulmedizin zurückzugehen, zum Schulmediziner gehe ich, wenn es irgendwo klemmt. Ja, ich habe jetzt ein Problem, ich habe immer Blähungen, dann würde ich jetzt mal zum Hausarzt gehen, dann sagt der, wenn wir das jetzt mit irgendwelchen Tröpfchen nicht lösen können, dann gehen Sie mal zum Gastroenterologen und dann muss der mal gucken, dann muss der mal eine Magen-Darm-Spiegelung machen und der schaut dann, sind da Entzündungen, gibt es da irgendwelche Wucherungen? Nein, dann wird man da entlassen, meistens mit, es ist alles in Ordnung, seien Sie froh, dass da nichts wächst, was da nicht hingehört, da ist man natürlich auch erstmal froh, aber das Problem ist ja nicht gelöst. Ja, und ich glaube, das Problem der Schulmedizin oder das Problem, warum so viele Menschen da keine Hilfe finden, ist, dass die Ärzte top ausgebildet sind, das sehr gut meinen, aber eben nur dieses eine Organ dann anschauen. Ja, der Gastroenterologe, der hat jetzt halt geguckt, okay, im Darm habe ich keine Wucherungen, keine Entzündungen, dann ist das Thema für mich erledigt. Aber er hat ja jetzt nicht gleichzeitig mal Blut abgenommen und geguckt, sind denn alle Stoffe, die man braucht, um eine gesunde Verdauung überhaupt durchführen zu können, sind die denn überhaupt vorhanden? Ich kann mit einem massiven B6-Mangel, kann ich eben von oben rein nicht richtig verdauen. Und dann ist ja klar, dass es unten raus dann Probleme gibt. Und das schaut halt einfach oft keiner an.
Das ist tatsächlich ein großes Problem bei uns, dass dieser ganzheitliche Blick auf den Körper fehlt in unserer Medizin in Deutschland. Und Ich habe aber das Gefühl, dass es langsam kommt, dass es auch immer mehr Ärzte, also so mein Empfinden, was ich so mitbekomme, immer mehr Ärzte gibt, die sagen, hey, wir dürfen hier nicht nur immer die Symptomatik angucken, sondern wir müssen den Menschen ganzheitlich betrachten. Und du nickst schon und sagst, ja, es kommt langsam vielleicht.
Ja.
Das wäre auf jeden Fall zu wünschen, damit wir genau so eine Mängel oder auch so eine Stoffwechselstörung vielleicht einfach schneller erkennen. Lass uns mal in die Schwangerschaft gehen. Welche Rolle spielen denn die Mikronährstoffe, wie jetzt zum Beispiel Zink und Vitamin B in der Schwangerschaft, unabhängig jetzt von der HPU?
Also als allererstes fällt mir ein, B6 ist unglaublich wichtig, wenn man Schwangerschaftsübelkeit hat. Davon war ich nämlich massiv betroffen. Und wenn man jetzt zum Beispiel von der HPU betroffen ist und weiß das nicht und es ist einem sehr, sehr übel, dann bekommt man, wenn man einen findigen Gynäkologen hat, doch schon auch mal B6 hochdosiert verschrieben, weil das sehr gut gegen Schwangerschaftsübelkeit helfen kann. B6 ist aber auch noch wichtig für die Neurotransmitterbildung, also für die Botenstoffe, die unser Nervensystem braucht, zum Beispiel Serotonin oder Dopamin. Davon ist unsere Stimmung, unser Schlaf und die ganze emotionale Stabilität zum Beispiel abhängig. Für den Eiweißstoffwechsel ist es wichtig und zum Beispiel auch den Homozysteinstoffwechsel. Das ist was, was schulmedizinisch auch bekannt ist. Homozystein ist ein Marker für verstopfte Adern.
Ah, okay. Das ist ganz wichtig. Muss ja unbedingt abgeklärt werden in der Schwangerschaft.
Ja. Genau. Und das Zink ist sehr wichtig für die Zellteilung. Die brauchen wir ja ganz enorm, wenn neues Leben entstehen soll. Da müssen sich viele Zellen teilen. Das Kind muss wachsen. Wir brauchen das fürs Immunsystem. Da kennen den Zusammenhang ja die allermeisten. Und zwar wirklich für beide Immunsysteme, von Mutter und Kind ist das Zink wichtig. Für die ganze hormonelle Regulation während der Schwangerschaft und auch für die Plazenta-Funktion. Also damit die Plazenta richtig funktioniert, ist Zink unabdingbar. Und man sieht auch, wenn man zum Beispiel zu wenig Zink hat, dann haben Studien gezeigt, dass die Kinder niedrigeres Geburtsgewicht haben, dass sie wachstumsverzögert sind und später dann auch eine höhere Infektanfälligkeit haben.
Und sag mal, gibt es denn Hinweise, dass Schwangere sowieso vielleicht häufiger von solchen Mängeln betroffen sind? Also ohnehin, jetzt abgesehen von HPU?
Da kenne ich die Studienlage jetzt nicht ganz genau, würde ich aber vermuten, da man in der Schwangerschaft ja einfach einen höheren Mikronährstoffbedarf hat, was ja auch völlig klar ist. Ja. Das sind ja zwei Organismen, die man dann versorgen muss.
Und du hattest gesagt, der pfiffige Gynäkologe oder auch Gynäkologin kann B6 hochdosiert geben. Das kann man also ganz unkompliziert einnehmen. Da passiert nichts. Das ist quasi verträglich für Mutter und Kind.
Nein, das würde ich jetzt so nicht sagen. Okay. B6 ist ein bisschen tricky. Wir müssen, glaube ich, einmal ganz kurz drüber sprechen, dass man das auf verschiedene Arten messen kann, wenn der eine oder andere das jetzt mal für sich prüfen möchte. Wenn man normal zum Hausarzt geht und sagt, bitte messen Sie doch mal meinen Vitamin B6-Wert, dann haben wir das Phänomen, dass bei Menschen mit HPU oft ohne Einnahme da hohe Werte angezeigt werden. Und dann würde man ja erstmal denken, das ist ja wie eine Art Überversorgung und in so einem Status sollte man natürlich kein B6 einnehmen, so die Annahme. Es gibt, oder anders gesagt, man muss wissen, Vitamin B6 ist nicht ein Molekül, das man da misst, sondern das ist ein Gemisch aus 6 verschiedenen Molekülen. Und von diesen 6 ist nur eines in unserem Stoffwechsel bioaktiv, nennt man das. Also nur eines kann im Stoffwechsel wirken. Und es ist im Labor sehr schwierig, die 5 inaktiven Moleküle von dem einen aktiven abzutrennen. Das heißt, bei HPU haben wir ganz oft das Phänomen, dass sich die inaktiven Formen vor der Zelle anstauen und da nicht reinkommen. Wirksam ist aber nur das eine Molekül, das heißt P5P, Pyridoxal-5-Phosphat. Und es gibt Messmethoden, das können im Moment meines Wissens 3 Labore in Deutschland wirklich genau messen. Die können richtig effizient dieses P5P von den anderen unwirksamen B6-Molekülen trennen. Und dann sieht man, wie gut ist denn eigentlich die Zelle, da wo unser Stoffwechsel stattfindet, wie gut ist die Zelle mit Vitamin B6 versorgt. Und wenn wir diese beiden Messungen parallel laufen lassen, dann sehen wir oft ganz deutlich, wenn ich die nicht differenzierende Messung nutze, habe ich eben diese hohen Werte. Und parallel die Messung, die wirklich differenziert in die Zelle reinguckt, da sehen wir, die Zelle verhungert ja quasi, weil das ganze B6 davor sitzt und nicht reinkommt. Und deshalb ist es unglaublich wichtig. Ich sage ja, HPU ist nicht so ganz so einfach. Ja?
Ich merke schon.
Es ist unglaublich wichtig, da einfach Bescheid zu wissen, was messe ich denn da eigentlich?
Aber hat man jetzt als Otto-Normalverbraucher Zugang zu diesen drei Laboren?
Ja, das hat man. Ich nenne die auch gerne, wenn das gewünscht ist.
Bitte.
Als einfach Privatmensch kann man das beim Labor IMD in Berlin bestellen. Die haben auch einen Webshop. Da kann man einfach Vitamin B6 bioaktiv eingeben. Dann bekommt man ein Blutabnahmeset geschickt. Damit geht man zu irgendjemandem, der Blut abnehmen kann. Man kann zum Beispiel, wenn man ja schwanger ist, kann man ja auch einfach zum Gynäkologen dieses Abnahmeset mitnehmen und sagen, ziehen Sie mir hier mal bitte das eine Röhrchen auf. Und dann muss das Ganze mit einem Kurierdienst, und deshalb mag ich dieses Labor IMD Berlin so gerne, weil die haben ein super Kuriernetz über ganz Deutschland verteilt. Das muss dann mit dem Kurier innerhalb von 24 Stunden wieder zurück nach Berlin und zeitnah untersucht werden. Und dann bekommt man das Ergebnis innerhalb von 4 bis 5 Tagen, glaube ich, sind es online einfach.
Okay.
Genau, und beim Zink ist es wichtig, dass man das Zink nicht im Blutserum misst, sondern im Vollblut nennt sich das. Das Vollblut, also das Blut besteht aus Serum und aus den Blutzellen. Und die Standardmessungen, die man beim Hausarzt bekommt, die finden eigentlich alle im Blutserum statt. Auch da sehen wir ja aber nicht, wie gut ist denn die Zelle versorgt. Wir wollen ja immer wissen, wir wollen nicht wissen, was haben wir überall hier rumschwimmen. Ja, das ist wie wenn ich meine Lebensmittel im ganzen Haus verteilt habe. Ich brauche die in der Küche, sonst kann ich nicht damit kochen. Und genauso ist es eben beim Blut auch. Also ich möchte wissen, wie gut ist meine Zelle mit Zink versorgt, und deshalb muss ich Serum und die Zellen im Blut gemeinsam messen, und das Ganze nennt sich dann eine Vollblutmessung. Und da kann man zum Beispiel beim Labor IMD kann man eine Mineralstoffanalyse im Vollblut anfordern, das kann man gleich gemeinsam mit dem B6 machen, und da hat man dann noch andere Werte, Zink, Mangan, Kupfer, Magnesium.
Also die ganze Palette.
Guten Überblick, wie man versorgt ist. Genau. Jetzt möchte ich aber die zwei anderen Labore auch noch erwähnen. Und zwar das zweite heißt BioVis. Da kann man allerdings als Privatperson nicht bestellen. Das muss man immer über einen Therapeuten machen, weil die ihre Testkits nur an Therapeuten rausschicken. Und in München gibt es noch das Labor Lab4More. Die haben auch diese bioaktive B6-Messung.
Ich hatte gesehen, dass man jetzt, wenn jetzt Frauen zum Beispiel zuhören, die vielleicht gerade schwanger sind oder auch nicht, testen wollen, ob sie HPU haben, dass man das auch ganz einfach in Anführungszeichen über einen Urintest machen kann, richtig?
Genau. Das ist ein einfacher Heimtest. Ich nutze da immer den Test von Medivere, der kostet um die 30 Euro. Schickt man sich nach Hause, gibt eine Morgenurinprobe ab und schickt ihn einfach mit der Post wieder ins Labor. Das ist sehr unkompliziert.
Und dann gibt es ein Ergebnis, ja oder nein, oder wie stelle ich mir das vor?
Genau, ja oder nein, genau.
Okay.
Also das ist so ein Balken, der ist dann grün und rot, aber kann man natürlich ablesen, ja oder nein, genau.
Okay, und wo siehst du denn die Risiken, wenn Frauen sich selbst mit HPU diagnostizieren oder dann auch supplementieren, also gerade in der Schwangerschaft?
Genau, da waren wir vorhin, glaube ich, auch stehen geblieben bei dem B6. Also sich selbst zu diagnostizieren, da sehe ich überhaupt kein Risiko, weil da braucht man keinen anderen dazu. Das kann man ja unkompliziert selbst machen. Nur wenn der Test dann positiv ist, dann rate ich immer ganz dringend dazu, sich erstmal mit diesem Thema zu beschäftigen. Weil man liest manchmal, Naja, bei einer HPU, da braucht man Zink, B6 und Mangan und dann kaufen sich die Menschen so ein Kombimittel und nehmen das ein und manchmal geht's denen dann schlechter als vorher. Und ich würde damit auch nicht unbedingt in der Schwangerschaft anfangen, weil da häufig Prozesse in Gang gesetzt werden, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Die HPU ist auch eine Entgiftungsschwäche. Und wenn ich dann zu schnell mit zu viel B6 und Zink ins System gehe, dann kann die Entgiftung schnell angekurbelt werden, was zum einen, denke ich, für den Fötus nicht ganz so gut ist. Und zum anderen kann das viele unangenehme Symptome machen. Kann sich das so vorstellen wie einen überforderten Stoffwechsel, der auf einmal wieder ganz viele Schmierstoffe bekommt, ja, und Rädchen drehen sich, die sich vielleicht jahrelang nicht richtig gedreht haben. Und ganz häufig sehe ich dann, dass Symptome, die eh schon da waren, sich dann nochmal verstärken. Also wer vorher schon Migräne hatte, hat dann mehr Migräne. Wer vorher schon Ängste und Panikattacken hatte, hat dann mehr davon. Und deshalb ist es so wichtig, sich nach diesem positiven HPU-Test erstmal gründlich einzulesen, sich zu informieren und dann bewusst und gezielt in diese HPU-Therapie reinzustarten, weil wir haben ganz einfache Möglichkeiten, so einen sanften Einstieg zu wählen, der einfach viel bekömmlicher ist, als jetzt direkt mit irgendwelchen Mikronährstoffen da reinzugehen. Und es braucht auch nicht jeder Zink, B6 und Mangan. Ich sehe immer wieder Leute, die haben zu viel Mangan, obwohl sie es nie eingenommen haben. Und wenn man da drauf jetzt noch Mangan einnimmt, das wäre kontraproduktiv.
Okay. Und was ist denn so ein sanfter Einstieg? Und könnte man den auch in der Schwangerschaft machen?
Ein sanfter Einstieg ist Taurin kombiniert mit Zink. Ein Bindemittel. Ich nutze dazu gerne Trinkmoor. Weil das ein ganz sanftes Bindemittel ist und parallel muss in den allermeisten Fällen auch der Darm Unterstützung bekommen, weil wir ganz oft Riesenprobleme im Darm haben. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, wenn ich da nochmal richtig aushole. Also wir haben zum Start auch noch gerne das L-Glutamin mit als Komponente dabei. Das ist ein Stoff, den die Darmschleimhaut sehr gerne mag. Und all das kann man immer nach Absprache mit dem betreuenden Arzt auch in der Schwangerschaft grundsätzlich einnehmen.
Weißt du, was ich mich auch immer frage? Ich frage mich auch immer, kann man diese ganzen Stoffe, die du jetzt gerade genannt hast, also Taurin, Zink, L-Glutamin, kann man das auch über die Ernährung aufnehmen oder muss man das supplementieren?
Das ist eine super Frage und die ist total berechtigt. Natürlich kann man das theoretisch auch über die Ernährung aufnehmen. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, wir müssen quasi immer erstmal aus dieser Spirale rauskommen, in der sich die meisten Frauen mit HPU befinden, nämlich, dass so viele Systeme in so einem ganz desolaten Zustand sind. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die ganze Verdauung ist oft in einem ganz desolaten Zustand und mit so einem Verdauungssystem, da habe ich es halt extrem schwer, mir gute Stoffe aus der Nahrung rauszuziehen. Da habe ich es leichter, wenn ich mir die schon aufkonzentriert zuführe, ja, sodass der Körper die nicht selber extrahieren muss. Das ist quasi eine Vereinfachung, eine Erleichterung, wie ich schnell an Mikronährstoffe komme, wenn mein System gerade nicht in der Lage ist, das aus einer Ernährung rauszuziehen. Und dann ist natürlich auch die Frage Ernährung. Ja, wie gestalte ich mir die? Die wenigsten von uns haben einen wundervollen Permakulturgarten zu Hause, wo sie jeden Morgen raustreten und im Morgentau frisch ernten.
Klingt gut.
Ja, genau. So, also ich denke, unter solchen Umständen wäre das total machbar. Wenn man dann aber in der Realität landet, wie sie halt heute hier so ist, nämlich, dass wir alle oft einfach viel zu wenige Stunden am Tag haben, die wir eigentlich bräuchten, um uns gut und ausgewogen und gesund zu ernähren und auch unser Nervensystem wieder in eine schöne Balance zu bringen. Ja, also ich denke, theoretisch wäre das möglich. Praktisch ist es sehr, sehr schwierig. Aber ich hatte tatsächlich mal eine Person, die hat sich so einen Permakulturgarten angelegt und ist quasi ja, ausgestiegen aus unserem gewohnten Alltag, den wir hier alle eigentlich leben, hat für eine sehr gute Nervensystembalance gesorgt und ist komplett ohne Nahrungsergänzungsmittel ausgekommen.
Klingt gut, aber den Platz muss man haben und die Zeit auch.
Genau, ja. Genau. Und einfach den Willen, den Mut vielleicht auch zu sagen, ich lebe ganz nach meinen Bedürfnissen.
Ja, definitiv. Was würdest du denn jetzt Schwangeren raten, die vielleicht unsicher sind und sich fragen, ob bei ihnen vielleicht HPU eine Rolle spielt?
Also ich lade gerne dazu ein, mal auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Die heißt hpuandyou.de. Da gibt es einen Fragebogen, der ist absolut anonym und kostenlos. Und man muss auch keine E-Mail-Adresse oder was hinterlegen. Da kann man sich einfach mal durchklicken und mal schauen, das, was so typisch für HPU ist, betrifft mich das? Und am Ende dieses Fragebogens bekommt man eine Punktzahl und anhand derer kann man dann einschätzen, wäre es jetzt vielleicht sinnvoll, einen Urintest nachzuschieben oder ist HPU eher unwahrscheinlich für mich? Das wäre so der Weg, den ich vorschlagen würde, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert. Ganz oft, und das möchte ich noch zum Thema Schwangerschaft sagen, ist es so, dass wir in Zeiten von größeren Hormonumbrüchen dann eine Verstärkung dieser HPU-Symptome erleben. Also viele Frauen berichten dann, nach meinen Schwangerschaften, da bin ich richtig eingebrochen. Wenn man sowas spürt, natürlich ist eine Schwangerschaft und eine Geburt, das ist was, da muss der Körper was leisten. Natürlich ist man da danach oft ein bisschen, braucht man erstmal ein bisschen wieder Erholung, das ist völlig normal, aber wenn man wirklich das Gefühl hat, danach bin ich irgendwie gar nicht mehr so auf die Beine gekommen oder da hat sich mein ganzer Körper auch auf links gedreht. Manchmal entstehen da Autoimmunerkrankungen oder so. Dann, spätestens dann würde ich auch die HPU mit ins Boot holen. Gucken, ob das vielleicht eine Mitursache sein kann.
Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Und du hast ja auch gesagt, bei dir waren die Symptome im ersten Trimester deutlich verstärkt. Also du hattest sehr mit der Erschöpfung, mit der Müdigkeit zu tun und vielleicht ist das auch nochmal ein Hinweis, dass es da etwas geben könnte. Und wenn ihr jetzt vielleicht denkt, das klingt irgendwie alles so ein bisschen nach mir, mit den Symptomen, die wir schon genannt haben, dann kann ich euch empfehlen, mal bei Sonja auf die Seite zu gehen und wir verlinken das Ganze natürlich auch nochmal in den Shownotes. Sonja, vielen, vielen Dank. Ich könnte mich hier mit dir noch stundenlang drüber unterhalten, weil ich finde es wahnsinnig spannend, was auch alles so passiert in unserem Körper und welche Prozesse ablaufen und was alles so wichtig ist, auch welche Stoffe wir brauchen und wo wir sie herbekommen. Aber leider, leider sind wir schon am Ende heute angekommen. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Danke, dass ich da sein durfte.
Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen und ich hoffe, du konntest einen klaren Einblick in das Thema HPU gewinnen und besser verstehen, was hinter dieser Stoffwechselbesonderheit steckt, welche Symptome damit zusammenhängen können und warum Mikronährstoffe dabei eine so wichtige Rolle spielen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr diesen Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Wir hören uns hoffentlich nächsten Montag. Bis dahin alles Liebe, eure Emmy.